Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über den Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich gerade verändert. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf euch, liebe Hörer und Hörerinnen, durch diesen Podcast begleiten. Es gibt ein tolles Zitat von Mahatma Gandhi, mit dem ich heute in diese Podcast-Episode starten möchte. Er hat nämlich gesagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und genau darum geht's heute auch, um das Thema Veränderung und was sie bewirken kann. Dazu begrüße ich bei mir im Studio Organisationsentwickler, Trainer und Coach Stefan Promper. Außerdem Alexandra Brandstätter, die Regionalleiterin in der Behindertenarbeit. Hallo, freut mich, dass du da seid.
Guten Tag.
Hallo.
Stefan, ich möchte gern mit dir starten. Nicht nur Mahatma Gandhi wird immer wieder gern zitiert, wenn es um Veränderung geht, sondern auch das Zitat, das einzig Beständige ist der Wandel. Du bist Organisationsentwickler und Coach und arbeitest mit Unternehmen und Menschen, die sich in Veränderungsprozessen befinden. Also Veränderung gehört quasi zu deinem Arbeitsalltag. Befinden wir uns eigentlich schon immer in einem permanenten Wandel und nehmen es jetzt vielleicht intensiver wahr als früher? Wie siehst du das?
Ja, also über subjektive Wahrnehmungsprozesse könnten wir uns lange unterhalten und lange philosophieren, aber grundsätzlich ist natürlich eine Diagnose unserer Zeit, dass das Tempo, die Dynamik in der gesellschaftlichen Entwicklung wesentlich zugenommen hat, durch sozioökonomische Tendenzen bis hin zu technologischen Innovationsentwicklungsprozessen. Also man denke nur an die unheimliche Verdichtung und Beschleunigung, die sich in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat, angetrieben durch Automatisierung, EDV vor vielen Jahrzehnten, jetzt KI, Digitalisierung, also da tut sich ganz, ganz viel. Und natürlich, je schneller diese Zyklen in Entwicklungsprozessen vollzogen werden, desto stärker ist natürlich auch der Wandel wahrnehmbar. Ja. Und das bringt uns relativ schnell dann zu der Anpassungsfähigkeit. Ja. Und das wird natürlich notwendiger und mehr Organisationen fokussieren eben genau diese Anpassungsfähigkeit und nicht alleine mehr nur beispielsweise jetzt die Verbesserung eben von Effizienz oder Produktivität. Ja. Also das ist wie in der Evolution. In der Natur haben sich sozusagen auch die Varianten oder Arten durchgesetzt, die am anpassungsfähigsten waren, ja, die mit dem Wandel am besten umgegangen sind. Und ähnlich ist es natürlich auch im organisationalen Kontext. Jene Organisationen, die am besten realisieren, werden am besten realisieren, die sozusagen mit diesen Veränderungen umgehen können.
Alexandra, du bist im Diakoniewerk als Regionalleitung in der Behindertenarbeit tätig und das schon seit vielen Jahren. Das heißt, du hast sicher auch schon einige Veränderungen im Unternehmen mitgetragen. Was bedeutet denn der aktuelle Veränderungsprozess für dich?
Ja, genau. Ich bin seit knapp 25 Jahren im Unternehmen und das in unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Dieser jetzige Veränderungsprozess ist aber wahrscheinlich der tiefgreifendste. Das Wort sagt ja auch schon Transformationsprozess, Transformation auch im Sinne von aktiver Veränderung des, was jetzt da ist, und aktive Veränderung und aktiver Wandel. Und somit einfach auch vielschichtig. Das heißt, ich erlebe es schon so, dass jetzt im Unternehmen auch sämtliche Systeme davon betroffen sind. Und auch ein Stückchen das Außen viel mehr reinkommt, also das, was sie von außen bewegt, auch aufzunehmen. Und ja, so erlebe ich das. Gleichzeitig weiß ich, auch wie du, Stefan, schon gesagt hast, Veränderung ist auch letztendlich, was uns am Leben hält. Und Bewegung heißt einfach auch Leben. Und so sehe ich das auch.
Was nimmst denn du aktuell an Stimmungen dazu wahr in der Organisation?
Grundsätzlich erlebe ich die Grundstimmung positiv. Also ich denke mal, wir haben viele Menschen im Unternehmen, die möchten gestalten, die haben Ideen, die möchten was verändern, die bringen sich aktiv ein. Also das erlebe ich wirklich sehr positiv und wir haben da einfach auch wirklich sehr viele Ressourcen. Gleichzeitig, ja, muss man auch sagen, es sind natürlich Ängste und Sorgen genauso am Tisch. Es ist einfach noch nicht ganz abschätzbar, wohin geht die Reise ganz konkret. Also dieses Bild ist noch nicht, aus meiner Sicht noch nicht hundertprozentig klar. Und das macht natürlich auch Ängste und Sorgen. Und die gilt es einfach auch aufzugreifen.
Stefan, jetzt hat es die Alexandra gerade angesprochen, Ängste und Sorgen. Ein Transformationsprozess wie dieser, ein tiefgreifender, bringt das natürlich logischerweise mit sich. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit Menschen in solchen Phasen wirklich gut mitgehen können?
Ja, zur Gestaltung von Veränderungsprozessen muss man natürlich auf unterschiedlichen Dimensionen spielen und da braucht es sowas wie ein spezielles Strickmuster und ein sehr individuelles. Jede Transformation, jede Veränderung läuft unterschiedlich. Jeder Mensch braucht auch ein Stück weit was Unterschiedliches. Und das geht halt von Information- und Kommunikationsprozessen, ja, wie beispielsweise einen fabelhaften Podcast wie dieser hier, bis hin zu einer guten Diagnose, ja, beziehungsweise zu einem Problembewusstsein, warum und wieso verändern wir uns eigentlich, ja, was die Alexandra jetzt kurz beschrieben hat. Und daneben braucht natürlich auch sowas wie ein attraktives Zielbild, ein Zukunftsbild. Wohin geht denn die Reise? Ja? Also diese Wahrnehmung von Notwendigkeit und Nutzen der Veränderung muss mir allen nachvollziehbar und verständlich sein. Das ist wichtig. Daran muss auch geglaubt werden. Also das Vertrauen spielt natürlich auch eine ganz wesentliche und große Rolle. Und Stichwort Transparenz und Vorhersehbarkeit ist natürlich auch ein wichtiges Element in Veränderungsprozessen, was Menschen brauchen, dass sozusagen, wenn das Veränderungstempo beispielsweise ein Stück weit reduziert werden kann, dann kann das natürlich stark helfen. Ja, wenn alle Menschen die Informationen haben, die sie brauchen und quasi die Veränderung in kleinen, selbstgewählten Schritten gehen können, dann kann das stark die Angst reduzieren, ja, die natürlich mit Veränderung verbunden ist. Und Organisationen können einfach unterstützen, auch die Lernangst zu reduzieren. Ja, automatisch, Angst ist sowas wie eine natürliche Energie des Menschen, die natürlich sofort hochkommt. Ja, und die sollte, das ist natürlich ein Stück weit auch eine positive Energie, die man nutzen kann, ja, aber die sollte nicht in uns Endliche getrieben werden, ja, sondern wichtig ist natürlich auch, diese Lernängste zu reduzieren, ja, die was mit dem Neuen verbunden sind. Da braucht es eben vielleicht um flexible Ziele, ja, also nicht das eine Ziel, was es um jeden Preis zu erringen gilt in einer gewissen Zeit beispielsweise, sondern wenn das ein bisschen flexibilisiert wird, Ziele verändert werden können, dann kann das sozusagen Menschen stark beruhigen. Und dazu muss natürlich sowas wie Befähigungsprozesse geben. Also Menschen brauchen die Tools, Werkzeuge und Skills, damit sie sich auf das Neue auch einlassen können.
Liebe Alexandra, neben Ängsten und Sorgen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, kommt es ja bei Veränderungen auch durchaus einmal zu Konflikten. Wie gelingt es deiner Meinung nach, konstruktiv mit Differenzen umzugehen? Wie macht sie das?
Also meiner Meinung nach ist der erste Schritt immer, diese Ängste und Sorgen zuerst einmal wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Ich glaube, das braucht es einfach auch, um darauf einwirken zu können, auf die Differenzen und dann auch Konflikte. Einerseits haben wir auch Menschen, die wir begleiten, also die ganz feine Sensoren haben und auch diese zu beachten. Also das ist für mich einfach auch immer ganz wichtig als Führungskraft, da gut drauf einzuschauen oder drauf einzugehen und das wahrzunehmen. Und ganz ein wesentlicher Teil in einer konflikthaften Zeit ist meiner Meinung nach einfach auch wirklich offen und transparent mit diesen Themen auch umzugehen. Denn wenn ein Mensch verstehen kann, wozu etwas passiert und was genau passiert, finde ich, kann man sich einfach auch viel besser darauf einstellen und auch mittun. Weil der Mensch grundsätzlich, glaube ich, ist nicht darauf gepolt, dass man Konflikte hervorruft oder einfach auch unnötig nörgelt und schimpft, sondern dass man einfach auch wahrscheinlich irgendwie eine Angst oder Sorge hat und hinter dieser Angst oder hinter dieser Sorge steckt da meistens ein Bedürfnis. Und das, glaube ich, braucht es einfach auch, dass man das aufgreift, ernst nimmt und wahrnimmt. Und das ist sozusagen auch die Aufgabe der Führungskräfte, die sich das zu tun. Und in weiterer Folge glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir gut darauf schauen, wie können wir Menschen auch in einer Organisation oder in einem Unternehmen auch gut in Beziehung bleiben. Und wenn wir die verloren haben, uns auch wieder in Beziehung zu bringen. Also ich glaube, das ist einfach auch wirklich ein ganz wesentlicher Teil. Und dafür müssen wir auch in Kommunikation bleiben. Also Kommunikation als dieses Schlagwort, das es braucht, damit uns dieser Prozess und das Aufgreifen von möglichen Differenzen auch gut gelingen kann. Weil wenn wir in Kommunikation bleiben, dann verschafft es auch Sicherheit. Wir können auch Übersetzungsarbeit durch Kommunikation schaffen und wir können uns miteinander auch Bilder schaffen zu dem, was passieren soll und muss. Und ja, das soll jetzt unser Grundsatz sein, dass wir da gut drauf schauen, dass wir gut in dieser Beziehung und in dieser Kommunikation bleiben.
Ich glaube, da passt der Satz auch ganz gut durchs Reden kommen und Leute zusammen, den wir eh alle kennen. Stefan, ich habe gelesen, wertvoll für das organisationale Lernen ist es auch, die Konfliktfähigkeit der Organisation zu erhöhen. Was versteht man denn darunter?
Ja, also Konfliktfähigkeit beschreibt einmal ganz grundsätzlich in einer klaren und souveränen Haltung zu eigenen Interessen, Ansichten, Bedürfnissen, Standpunkten zu stehen. Und andererseits natürlich inkludiert es auch die Fähigkeit, sich auf die anderen Bedürfnisse und Interessen und Ansichten der anderen einzulassen. Ja. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Kompetenz in Zeiten wie diesen, vor allem wenn man sich in Transformationsprozessen wie das Diakoniewerk befindet. Denn wenn die Hierarchie beispielsweise zurückgedrängt wird, ein Stück weit, ja, oder in den Hintergrund gerät, dann ist natürlich die Kommunikation die Alternative in Organisationen. Das heißt, diese Aushandlungs- und Verständigungsprozesse werden wichtiger, weil vielleicht Erwartungen jetzt abgeklärt werden müssen, es muss Feedback gegeben werden, es müssen Konflikte angesprochen werden. Und früher ist es vielleicht stärker in einer Führungsfunktion gebündelt gewesen und dann hat man die Möglichkeit gehabt, was ja auch ganz bequem sein kann, um praktisch sozusagen gewisse Dinge wohin zu schieben. Und jetzt muss ich selbst sozusagen diese Dinge lösen, ansprechen, thematisieren. Und das ist natürlich mit einer persönlichen Weiterentwicklung verbunden und braucht hohes soziales Interaktionswissen. Und da ist eben die Kommunikation und Konfliktkompetenz ganz, ganz entscheidend. Und wichtig, glaube ich, ist festzuhalten auch, wie Konflikte geframed sind. Also wie werden denn die gedeutet? Ist das was Positives? Ist das was Negatives? Und natürlich, eines ist klar, Entwicklung braucht Konflikt. Entwicklung braucht ein Stück weit Krise. Wenn man auf das eigene menschliche Leben zurückschaut, wird das relativ schnell klar sozusagen. Was natürlich gegenwärtig nicht immer leicht zu ertragen ist, aber in der langfristigen Perspektive macht das natürlich Sinn. Also diesen Umgang mit Spannungen und Konflikten zu lernen in Organisationen ist ganz, ganz wesentlich, weil das sowas wie ein Motor für Veränderung sein kann oder ist und sowas wie Energie freisetzt.
Führung wird sich ja im Diakoniewerk künftig, das ist ein Teil des Veränderungsprozesses, auf mehreren Schultern verteilen und ist ja quasi keine Einpersonenaufgabe mehr. Alexandra, welche Chancen siehst du darin und was heißt das vor allem auch für deine persönliche Führungsrolle?
Grundsätzlich sehe ich sehr viele Chancen in diesem neuen Führungsverständnis oder in diesem neuen Führungsmodell, weil kollegiale Führung, geteilte Führung heißt grundsätzlich auch, dass man die Stärken von mehr Personen nutzen kann und auch flexibler zu werden und auch mehr Spielraum dadurch zu gewinnen. Wir befinden uns in sehr herausfordernden Zeiten und die Tätigkeiten, die eine Führungsperson zu meistern hat, sind auch sehr, sehr herausfordernd. Und genau da macht es ja einen Sinn, wenn man Verantwortungen und ja, Verantwortungsbereiche auf mehrere Schulter erteilt. Das hilft wahrscheinlich auch, den Blick zu weiten, hilft auch, dass man ja viel agiler ist und wird und dass man miteinander auch viel mehr Energie und Stärke sozusagen auf den Weg bringt. Genau. Also durchaus sehr positiv und ich glaube, es ist einfach auch das Modell der Zukunft, auf das ich mich auch schon freue und auch sehr viele Menschen im Unternehmen auch schon freuen, dieses Bild einfach nur gut auszuarbeiten und auch umzusetzen. Was für meine eigene Führungsrolle heißt, ja, es ist ein bisschen, also es ist eine große Frage, sagen wir so, dahingehend, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, das Zielbild auch noch nicht 100% klar ist und wir müssen uns alle da ein Stückchen drauf einlassen und einfach auch schauen miteinander, wie können wir das einfach auch für alle Beteiligten bestmöglich umsetzen. Ich habe halt immer so drei Prämissen im Hinterkopf, die mich da einfach auch begleiten, nämlich dass alles, was wir tun, einerseits die Lebensqualität von Menschen, die wir begleiten, erhöht, dass auch die Arbeitsqualität von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dadurch erhöht wird und dass wir Menschen etwas zutrauen und auch ermächtigen. Und mit diesen Überschriften, ja, denke ich, kann man da ganz gut in die Zukunft schauen und diese Verantwortung auch neu denken.
Siehst du es aber persönlich jetzt für dich eher als Entlastung oder tust du dich eher schwer damit, Verantwortung abzugeben?
Also ich sehe es als Entlastung. Ich glaube, wir müssen aber, also wie der Stefan auch vorhin gesagt hat, ja, auch miteinander noch Tools entwickeln, zu schauen, wie kann denn das gut sein, dass wir alle diese Chancen, die mir so im Kopf geistern, auch gut nutzen können und gut umsetzen können. ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ja, es ist teilweise auch genauso eine Unsicherheit dabei und natürlich auch Ängste und Sorgen, was heißt es für die eigene Rolle. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man aber auch in dem Vertrauen sein mit dieser Überschrift, schauen wir, dass alles, was wir tun, den Menschen einfach auch zugutekommt. Ich glaube, ich lasse sie das einfach auch gut leben und von daher sehe ich das wirklich sehr positiv, weil es nicht sich als Abgabe von Macht, sondern als Teilen von Verantwortung. Und ich glaube, mit der Überschrift kann man das sehr positiv sehen.
Stefan, bleiben wir vielleicht eh gleich noch bei dem Thema. Die Alex ist eine Führungskraft. Ja. Führungskräfte, da bedeutet die Veränderung natürlich einen, sie hat es eh gerade angesprochen, gewissen Identitäts- und auch Machtverlust. Was brauchen denn Führungskräfte aus deiner Sicht, um gut in so eine neue Situation hineinwachsen zu können?
Also natürlich ist ein gewisser Identitäts- und Machtverlust damit verbunden, ein Stück weit. Und ich denke, das ist wichtig, wie es die Alexandra jetzt angesprochen hat, das gilt es zu würdigen, da braucht es einen Umgang, da braucht es Raum für Reflexion, um diese Identität sozusagen neu zu entwickeln, neu zu erarbeiten, um wieder ein Gefühl der Einigkeit zu finden. Aber ich denke, es ist auch sozusagen nur ein Teilverlust. Es ist ja kein Komplettverlust der ganzen Identität, sondern es ist eine bereichsspezifische Eigenheit sozusagen, die sich hier jetzt ergibt. Und wahrscheinlich ergeben sich doch auch sehr viele Chancen, was ich da jetzt raushöre, auch gleich. Und oft ist es so, dass beispielsweise die Zeit sehr begrenzt ist an der Spitze von Organisationen oder von Teams. Ja, also es kann ja auch mit Entlastung beispielsweise, wie schon diskutiert wurde, jetzt da verbunden sein. Und ich glaube, da gehen auch viele Türen auf. Ja. Und natürlich ist es auch so, Hypothese, dass Führungskräfte beispielsweise, die in sehr verantwortungsvollen Positionen waren, die sehr viel Expertise, sehr viel Erfahrung über die Jahre gesammelt haben, sehr wahrscheinlich auch in Rollen wieder sich wiederfinden werden, wo sie sehr viel gestalten können. Ja. Aber ja, natürlich verschiebt sich ein Stück weit sozusagen die Machtausübung oder wie die Beeinflussung von Verhalten funktioniert und diese Positionsmacht, die über die Hierarchie gut und gerne natürlich ein beliebtes Mittel ist, die verändert sich. Also da braucht es eine Auseinandersetzung zu diesem Thema und es wird sozusagen Verhaltensbeeinflussung stärker in die Richtung führen, dass es halt über Expertise geht oder persönliche Autorität, das, was dann vielleicht mehr in einer emotionalen Beziehung und Verbindung begründet ist. Ja, also da gilt es ein Stück weit umzudenken und auch hier, das ist mit einer Weiterentwicklung der Persönlichkeit verbunden.
Schauen wir zu den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ja künftig dann im Rahmen eben der kollegialen Führung mehr Verantwortung übernehmen sollen. Was brauchen denn die, Stefan?
Ja, da würde ich jetzt hier mal einfach ganz salopp sagen, eine Portion Mut, viel Offenheit, ja, gewisse Neugierde, den Willen zu lernen, eine Lernbereitschaft, ja, Dinge auszuprobieren, und wahrscheinlich nichts anderes wie viele andere in Lernprozessen oder Führungskräften. Ich glaube, das unterscheidet sich jetzt gar nicht so wesentlich. Natürlich braucht es so begleitende Unterstützungsprogramme seitens der Organisation und Befähigung und Raum zur Reflexion. Aber jetzt da frei nach Perikles sozusagen, zur Glück braucht es Freiheit und zur Freiheit braucht es Mut und dort ist wahrscheinlich so der erste Schritt einmal in die Bewegung hinein.
Alexandras Diakoniewerk ist ja heuer 150 Jahre alt und laufende Anpassungen an sich verändernde Umwelten gehören quasi ja zur DNA der Organisation. Was würdest du sagen, hat das Diakoniewerk als Unternehmen hier vielleicht dann auch bessere Voraussetzungen als andere?
Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass das Diakoniewerk grundsätzlich bessere Voraussetzungen als andere Unternehmen hat. Aber grundsätzlich glaube ich, die Voraussetzungen sind gute Voraussetzungen, die wir als Diakoniewerk haben oder die wir im Diakoniewerk haben. Und 150 Jahre Geschichte heißt da 150 Jahre Erfahrung, die da reinspielen, 150 Jahre Lösungsstrategien, die sie entwickelt haben, 150 Jahre an Erfahrung, die da in geballter Kraft einfach zur Verfügung stehen. Und zudem haben wir einfach aufgrund der Größe des Unternehmens, denke ich, ganz viele Expertinnen und Experten in unterschiedlichen Arbeitsbereichen und in unterschiedlichen Rollen. Und ich habe schon das Gefühl, wenn wir die gut nutzen, dann kann das ein ganz großer Vorteil für uns sein, dass wir dadurch einfach eine richtige Kraft für diesen Veränderungsprozess auch miteinander entwickeln.
Stefan, was sind denn deiner Meinung nach Erfolgsfaktoren für einen gelingenden Transformationsprozess wie diesen?
Ja, eine große Frage. Ein Rezept gibt es natürlich nicht. Jeder Transformationsprozess ist sehr, sehr individuell, wie schon ein bisschen skizziert worden ist mit den Prozessen, die dazu notwendig sind. Ich glaube, es gilt Entwicklung sozusagen auf unterschiedlichen Dimensionen zu beachten und zu berücksichtigen. Oft ist es so, dass in Transformationsprozessen sowas wie die äußere sichtbare Dimension sehr fokussiert wird. Das heißt, man startet vielleicht mit Strukturen und Prozessen, die verändert werden im Organigramm oder in den Abläufen beispielsweise oder irgendwie Personalentwicklungsprogramme und man bewegt sich auf einer Skill-Verhaltensebene. Aber natürlich ist beispielsweise das Verhalten, ja, was eine Führungskraft oder eine Mitarbeiterin zeigt im täglichen Tun, eng verbunden oder baut auf sozusagen den Einstellungen, den Werten, neudeutsch dem Mindset natürlich stark auf. Ja. Das heißt, es braucht auch die Berücksichtigung von diesen inneren System, von diesen unsichtbaren Feldern, wo es halt dann stark eben um Einstellungen, um Werte, um das Mindset, um die Kultur der Organisation geht, weil es hier natürlich zu wechselseitigen Beeinflussungen kommt. Ja. Und auch wenn es verführerisch ist, in Transformationsprozessen mit Strukturen und Prozessen zu starten, braucht gesunde Entwicklung die Berücksichtigung von unterschiedlichen Dimensionen und Feldern. Und Veränderung braucht auch ein Stück weit natürlich die Balance zwischen den zu verändernden Bereichen und den zu bewahrenden Bereichen. Ja, also nur Veränderung ist auch nicht gut, wenn alle Haltegriffe sozusagen für die Mitarbeiterinnen entfernt werden in der Organisation, dann reißt es einen die Füße aus, wie man so schön sagt. Und es braucht sozusagen gewisse Ankerpunkte, um sich auch einlassen zu können auf das Neue. Ja.
Wir kommen schon langsam zum Schluss dieser Podcast-Folge und ich würde gern mit zwei Gedankensprüngen beenden. Alexandra, Ladies First, fangen wir mit dir an. Bitte beende folgenden Satz. Wenn ich an die Zukunft des Diakoniewerks und der Menschen, die wir begleiten, denke, dann?
Dann wünsche ich mir, dass wir bei allem, was wir machen, immer gut darauf achten und Sorge tragen, dass das, was wir tun, bei den Menschen, die wir begleiten, auch ankommt und zu der Steigerung der Qualität, wie wir sie begleiten, beiträgt.
Mhm. Stefan, auch für dich ein Satz zum Vervollständigen noch. Ich wünsche den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Diakoniewerk für den Prozess das,
dass sie den Weg der eingegangenen Veränderung gut weitergehen können, dass sie den Mut nicht verlieren, dass sie sich also nicht entmutigen lassen, wenn es vielleicht einmal zu Rückschlägen kommt, weil natürlich Entwicklung immer sowas wie ein diskontinuierlicher Prozess ist und das bedeutet vielleicht einmal zwei Schritte nach vorn zu gehen, einen Schritt zurück. Und insofern wünsche ich allen Mitarbeiterinnen des Diakoniewerks Demut, Gelassenheit und Zuversicht.
Vielen herzlichen Dank an euch beide. 150 Jahre mit und für Menschen. Das Diakoniewerk hat dank seiner engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen über all die Jahre Großartiges geleistet und auch die nächste Zeit bringt sehr viel Neues. Wir dürfen in diesem Podcast über den Transformationsprozess informieren und nehmen euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf der Reise mit. Offene Fragen beantwortet gern das Kommunikationsteam des Diakoniewerks. Alle Infos und Kontaktdaten sind wieder in den Shownotes verlinkt. Ja, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt Dialog auch gleich auf der Plattform abonnieren, wo ihr gerade zuhört. Ist das Spotify, dann aktiviert gleich die Glocke, damit ihr künftig keine Folge mehr verpasst. Dialog erscheint alle zwei Wochen am Dienstag. Unser nächstes Thema lautet: Der Sozialraum ist kein Pausenraum. Vielen Dank an euch beide fürs Kommen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.